Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute Abend spielt Deutschland gegen Schottland zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft. Als glühender Fußballfreund, Fußballanhänger freue ich mich natürlich darauf und drücke unserer Nationalmannschaft von Herzen die Daumen und freue mich auf ein deutliches, sicher erspieltes 3:1 gegen Schottland heute Abend.
Tja. Besser kann man kaum vorausblicken auf das heute für viele wohl wichtigste Ereignis des Tages. In knapp 3 Stunden ist Anpfiff. Deutschland gegen Schottland. Das EM-Fieber steigt und die Vorfreude auch. Und der ein oder andere lehnt sich mit seinem Tipp dabei aus dem Fenster. So wie gehört Boris Pistorius, der Verteidigungsminister. Mehr zur Vorfreude auf das Spiel und die EM in einer knappen halben Stunde um 6:55. Da Fußball aber nun mal nur die schönste Nebensache der Welt ist, geht es in den 25 Minuten davor um das, was jenseits dieser Nebensache wirklich von Belang war heute. Und zu all dem begrüßt sie Theo Gehrs am Mikrofon. Da ist zunächst eine Nebelkerze, gezündet in Moskau von Wladimir Putin. Frieden sei sofort möglich in der Ukraine, sagt er, natürlich zu seinen Bedingungen. Kirre machen gilt nicht. Das ist die Antwort darauf vom G7-Gipfel in Italien. Und wie zum Beweis, dass die Militärhilfe an die Ukraine weitergeht, kündigt die NATO heute an, dass sie eben diese Hilfe künftig koordinieren will. Und zwar von Deutschland, genauer von Wiesbaden aus. Wir berichten aber auch aus Mannheim. Die offizielle Gedenkfeier dort für den vor 2 Wochen getöteten Polizisten Ruven Lauer, sie ging unter die Haut. Zunächst aber zum Krieg in der Ukraine. Morgen findet in der Schweiz der erste Versuch für eine Friedenskonferenz statt. Es ist wie gesagt ein Versuch. Und pünktlich dazu hat heute Wladimir Putin seine Vorstellungen im Grunde wiederholt, wie er sich einen Frieden in der Ukraine vorstellen könnte. Frank Eichmann.
Russlands Präsident nennt es ein Friedensangebot. Tatsächlich fordert er faktisch eine ukrainische Kapitulation im Osten des Landes. Putin verlangt die volle Kontrolle über die 4 russischen Regionen, die seit Kriegsbeginn teilweise besetzt und bereits im September 22 zum eigenen russischen Staatsgebiet erklärt wurden. Bis an die Verwaltungsgrenzen von Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson müssten sich die ukrainischen Streitkräfte zurückziehen, also auch bislang noch kontrollierte Gebiete räumen. Der ukrainische Armee wird der freie Abzug garantiert. Was Putin als Voraussetzung für ein Waffenruhe- und Friedensverhandlungen sieht, würde für die Ukraine den Verzicht auf insgesamt knapp 20% ihres Staatsgebietes bedeuten. Daneben forderte der russische Präsident erneut, dass alle Pläne der Ukraine für einen NATO-Beitritt beerdigt werden müssen. Es ist kein Zufall, dass Putin diese an sich nicht neuen Forderungen heute kompakt als Friedensvorschläge wiederholte. Morgen beginnt in der Schweiz eine 2-tägige Ukraine-Friedenskonferenz, zu der ist Russland nicht geladen.
Frank Eichmann über den von Wladimir Putin vorgelegten Friedensplan für eine Ukraine. Gezielt heute vorgelegt, wie gesagt, einen Tag vor der Friedenskonferenz in der Schweiz. Aber eben auch am Tag 2 des G7-Gipfels in Süditalien. Dort ist mein Kollege Stefan Detjen vor Ort. Herr Detjen, wie ist Putins Vorstoß dort angekommen?
Also wir haben hier noch keine offiziellen Reaktionen der G7-Teilnehmer, auch nicht der Bundesregierung. Der Bundeskanzler wird sich im Laufe des Abends noch zum Abschluss des G7-Gipfels äußern. Und ich denke, er wird dann auch zu diesen Äußerungen des russischen Präsidenten Stellung nehmen. Aber Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der hier als Gast am G7-Gipfel teilnimmt, der hat diesen Vorstoß ja postwendend zurückgewiesen, als den Versuch, ein Ultimatum zu setzen, als einen unglaubwürdigen Vorschlag, dem man auf keinen Fall trauen könne. Und ich gehe davon aus, dass die Reaktionen der G7 auch in diesem Sinne ausfallen, in diesem Sinne, in dem auch die NATO sich ja bereits dazu geäußert hat.
Das würde ja bedeuten, es wird so eingeschätzt wie alter Wein in neuen Schläuchen, vielleicht neu verpackt, ein Ablenkungsmanöver, um vielleicht auch die Öffentlichkeit im Westen entsprechend einzufangen?
Ja, ich glaube, man muss ja sehen, dass wir im Augenblick 2 Dynamiken haben. Das ist einmal hier auf dem G7-Gipfel nochmal das Signal der westlichen Unterstützer der Ukraine, diese Unterstützung fortzusetzen. Sie zunächst nochmal demonstrativ aufzustocken mit dem großen 50 Milliarden Hilfspaket, auf das man sich hier gestern verständigt hat. Und zugleich ist dieser G7-Gipfel ja ein Schritt unmittelbar vor der sogenannten Ukraine-Friedenskonferenz, die dann ab morgen am am Wochenende in der Schweiz stattfinden wird. Ich sage so genannt, weil es ja noch nicht um wirkliche Friedensverhandlungen geht. Aber das, was wir auch aus der Bundesregierung hören, ist ja, dass man auch diese Konferenz in der Schweiz als einen Zwischenschritt sieht, als eine Vorstufe, die dann in weitere Konferenzen einmündet, an denen dann auch irgendwann Russland teilnehmen soll. Und das ist das, was hier auch auf dem G7-Gipfel stattgefunden hat, etwa in Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, der hier ebenfalls eingeladen ist, dass man versucht, diejenigen, die noch Gesprächsdrähte haben zu Putin, dass man die Staaten des globalen Südens, die hier vertreten waren, durch den indischen Premierminister Modi, durch den brasilianischen Staatspräsidenten, dass man versucht, die zu erreichen. Und insofern sehen wir eben neben den Signalen der militärischen Unterstützung gleichzeitig eine diplomatische Dynamik, wohin auch immer die dann in Zukunft führen wird.
Ja, das werden wir vielleicht am Wochenende sehen bei der Konferenz in der Schweiz, wohin die Gipfelkarawane ja weiterzieht. Sie haben es schon erwähnt, Herr Dethjen, es gab heute zahlreiche Gespräche mit Gästen, die Gastgeberin, Italiens Ministerpräsident Giorgia Meloni, zum G7-Gipfel eigens eingeladen hat. An erster Stelle da der Papst. Und das auch noch zu einem Thema, das man bei ihm, dem Papst, bei allem Respekt vielleicht nicht unbedingt als erstes verorten würde. Es ging um künstliche Intelligenz. Warum genau der Papst dazu?
Ja, weil die Frage der künstlichen Intelligenz und ihrer Einsatzmöglichkeiten natürlich ethische Fragen aufwirft und auch Fragen an das Menschenbild aufwirft. Und ich fand es interessant, dass der Papst zunächst einmal diese Vorstellungen von künstlicher Intelligenz und den Einsatz keineswegs grundsätzlich kritisch gesehen hat, sondern er hat seinen Vortrag hier damit begonnen, dass er gesagt hat, Gott hat uns Intelligenz gegeben, damit wir sie erfinderisch einnützen und einsetzen. Und in diesem Verständnis ist auch künstliche Intelligenz geschaffen worden. Aber es war dann ein Appell des Papstes an die Staatsführerinnen und Staatsführer, die bei diesem G7 versammelt sind, ihre politische Verantwortung zu nehmen, um den Einsatz künstlicher Intelligenz politisch zu reglementieren, auch zu begrenzen, etwa, das hat Franziskus angesprochen, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung und in Verbindung mit Waffen geht.
Das heißt, da sind sehr klare Worte gefallen. Vielen Dank, Stefan Dethjen, für diesen Bericht aus Süditalien vom G7-Gipfel. Wie gesagt, der geht heute Abend zu Ende und danach geht die Gipfelkarawane weiter zur ersten Friedenskonferenz in der Schweiz. Auch dort wird Stefan Dethjen für uns berichten. Wir bleiben beim Thema. Dass die G7-Staaten jetzt der Ukraine so klare Hilfszusagen gegeben haben, hat auch damit zu tun, dass niemand weiß, ob das auch in ein paar Monaten noch so wäre. Etwa wenn nach den jetzt anstehenden Wahlen in Frankreich, Stichwort Marine Le Pen, oder in den USA, Stichwort Donald Trump, ganz andere Politiker Gewicht haben sollten. Die Ukraine-Hilfe gewissermaßen Trump festzumachen, das will auch die NATO. Sie will die Hilfen künftig koordinieren, und zwar von Deutschland aus. Klaus Remme mit den Einzelheiten.
Die Koordinierung von Waffenlieferungen, die Aufsicht über Wartung und Reparatur von Material und die Überwachung der Ausbildung ukrainischer Soldaten. All das soll künftig durch NATO-Strukturen gewährleistet werden, mit einem Hauptquartier in Wiesbaden und weiteren logistischen Stützpunkten in Osteuropa. Die Ukraine-Hilfe soll damit weg vom Ad-hoc-Charakter des US-geführten Rammstein-Formats hin zu verbindlicheren NATO-Abläufen überführt werden.
These efforts do not make NATO a party to the conflict, but they will enhance our support to Ukraine to uphold its right to self-defense.
Das macht die NATO nicht zur Kriegspartei, sondern stärkt die Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Ende des Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel. Fraglich bleibt auch nach den Beratungen, ob und woher mögliche zusätzliche Flugabwehrsysteme für Kiew kommen sollen. US-Präsident Joe Biden hatte beim G7-Gipfel von 5 zusätzlichen Systemen gesprochen. Zusagen und Bemühungen Deutschlands, Italiens und der Niederlande sind bekannt. Woher die beiden anderen Systeme kommen sollen, war auch dem NATO-Generalsekretär nicht zu entlocken.
I know exactly which countries you're talking about, but I think it will only make my consultations with the allies more difficult if I started to name them.
Ich weiß genau, von welchen Ländern ich rede, aber wenn ich sie nenne, wird mein Job nur schwieriger, so Stoltenberg. In jedem Fall scheint es derzeit nicht möglich zu sein, die Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach mindestens 7 weiteren Flugabwehrsystemen zu erfüllen. In Brüssel tagte heute auch die nukleare Planungsgruppe der NATO, angesprochen auf wiederholte Drohungen des russischen Präsidenten, auch den Einsatz von Atomwaffen zu erwägen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Mal droht er, mal lockt er, mal zeigt er sich irritiert, dann wieder aggressiv. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass er so agiert und damit umgehen, glaube ich. Wir dürfen uns nicht von jeder Äußerung von ihm ins Boxhorn jagen lassen. Wir müssen klar bleiben, alles andere sind Geplänkel.
Es war das letzte Ministertreffen vor dem NATO Gipfel in Washington Anfang Juli.
Klaus Remme berichtete, die Sorgen vor Russland, sie sind zuletzt auch bei den Ostseeanrainerstaaten gewachsen. Provokationen gab es zuletzt mehrere. Grenzbojen wurden beispielsweise von russischen Schiffen aus dem Wasser gehoben. Oder es wurde auch mal das GPS-Signal in der Region gestört. Auch dahinter soll Russland stecken. Bloß wie darauf reagieren? Das war heute das Thema eines Außenministertreffens aller anderen Ostseeanrainerstaaten in Finnland. Gudula Geuter hat Annalena Baerbock dorthin begleitet.
Schattenflotte, so werden Schiffe genannt, die unter verschiedenen oder auch mal unter keiner Flagge, unter anderem die Ostsee, befahren. Kaum seetüchtig und nach Überzeugung der demokratischen Ostsee-Anrainerstaaten beladen mit russischem Öl. Die Mitgliedstaaten des Ostseerats wollen energisch gegen diese Schiffe vorgehen und streben dafür auch weitere Sanktionen gegen Russland an. Die Gastgeberin des Treffens bei Helsinki, die Finnin Elina Valtonen, betonte:
Russia's shadow fleet is clearly a threat not only.
Russlands Schattenflotte ist nicht nur eine Bedrohung für die Sicherheit Europas insgesamt, solange Russland die Flotte benutzt, um erfolgreich die G7 und EU-Preisobergrenze für Öl zu unterminieren. Sie ist auch ein großes Umweltproblem, eine Bedrohung für die Umwelt im sehr sensiblen Ostseeraum. Die Schiffe sind nur ein Teil der Provokationen und, wie die Außenminister sagen, hybriden Angriffe Russlands im Ostseeraum. Die deutsche Ministerin Annalena Baerbock zählte auf.
Wenn Desinformationsnetzwerke in Deutschland pro-russische Narrative verbreiten, die unsere Unterstützung für die Ukraine untergraben soll. Wenn russische Kampfflugzeuge unserem Luftraum verletzen. Wenn in Estland GPS-Signale so gestört werden, dass Flugzeuge teilweise nicht mehr landen können. Und wenn Grenzbojen entfernt oder vermeintlich neue Grenzen gezogen werden sollten, dann sind das keine theoretischen Gefahren, sondern diese hybriden Gefahren sind ganz real.
Gefahren für Frieden und Sicherheit, wie sie hinzufügte. In ihrer Abschlusserklärung zählen die Außenminister dazu auch die wörtlich zynische Instrumentalisierung von Migration. Dabei, so Annalena Baerbock, sei die kritische Infrastruktur gerade im Ostseeraum besonders bedroht. 8 Ostseeanrainer neben Deutschland und Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden, außerdem Island, Norwegen und die EU wollen deshalb enger zusammenarbeiten.
Denn hier verbinden unzählige Schifffahrtswege, Datenkabel und Windkraftanlagen unsere Menschen und Länder. Daher haben wir hier auch darüber gesprochen, wie wir uns zum einen besser und weiter vernetzen können und zum anderen, wie wir aber diese vernetzten Strukturen in Zukunft besser gemeinsam schützen können.
Vor Schweden hatte im vergangenen Jahr Deutschland den Vorsitz inne. Ab Juli wird Estland übernehmen. Dessen Außenminister Margus Zakuha betonte: Wir müssen auf allen unterschiedlichen Ebenen Russland sanktionieren. Wir müssen die Kriegsmaschine schwächen. Aber wir senden auch die klare Botschaft, dass wir in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen.
Gudula Geuter berichtete vom Außenministertreffen der Ostsee-Anrainerstaaten in Finnland. Und jetzt kommt ein harter thematischer Schnitt. Wir gehen ins Inland, nach Mannheim, in die Stadt, in der vor 2 Wochen der Polizist Ruven Lauer bei einem Einsatz erstochen wurde. Von einem Afghanen. Die Tat hat die Stadt schwer getroffen. Zu beobachten und zu spüren war das auch heute bei der Trauerfeier, auf der sich Angehörige, Kollegen und Politiker von Ruven Lauer verabschiedet haben. Katharina Thoms berichtet.
Der Vormittag in Mannheim beginnt kühl mit Nieselregen und mit Stille. Etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten ziehen schweigend durch die Mannheimer Innenstadt, in Uniform, einige mit Blumen in der Hand, bis zum Mannheimer Wasserturm vor einer großen Leinwand, auf der die offizielle Trauerfeier übertragen wird. Viele Passanten kommen dazu. Es sei noch nie so still gewesen in der Stadt, sagt eine Frau.
Ich bin aber auch richtig ergriffen. Ja, mir geht das richtig an die Seele, dass man so viel Gewalt in letzter Zeit hier in Deutschland hat.
Natürlich ist es noch immer Gespräch. Es wird auch nie wieder vergessen werden. Es ist ein Polizist gewesen. Also es geht mir darum, er war für unsere Sicherheit da.
Ich kenne ein paar andere, die sind auch im Ditch gestorben und das ist genauso schlimm.
Gegenüber im Kongresszentrum finden sich die rund 2300 Trauergäste ein. Familie, Freunde, Vertreter aus Politik und von der Polizei. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sitzt im Publikum. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigt den getöteten 29-jährigen Polizisten.
Denn gerade Ruven Lauer war einer, der nicht in Schwarz-Weiß gedacht hat, sondern Ausgleich gesucht hat. Er wollte den Menschen, mit denen er als Polizist in Mannheim in Kontakt kam, auf Augenhöhe begegnen.
Ruven Lauer ist vor 2 Wochen bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Markt von einem mutmaßlich islamistischen Mann aus Afghanistan von hinten mit einem Messer angegriffen worden. Er starb 2 Tage später an seinen schweren Verletzungen. Lauer sei ein lebensfroher, offener, positiver junger Mann gewesen, so beschrieben ihn viele der Trauerredner. Der Mannheimer Polizeipfarrer Friedel Götz.
Mich hat es jedenfalls berührt und fast innerlich zerrissen, als ich erfahren habe, dass zu Hause auf seinem Schreibtisch noch das aufgeschlagene Arabisch-Lehrbuch gelegen hat mit seinen persönlichen Anmerkungen. Er wollte verstehen. Er hat gewusst, dass diese Welt in Bewegung ist, aber Ruven war bereit mitzugehen.
Nach dem Angriff und dem Tod des Polizisten war eine Debatte um ein schärferes Vorgehen gegen Islamisten und Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan entbrannt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz hatte auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU, Abschiebungen von Straftätern dorthin gefordert. Bei der Trauerfeier für Ruven Lauer sagte Strobel:
Sein Tod ist Auftrag. Sich mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er einen tödlichen Angriff auf uns alle abgewehrt hat, denen sich entgegenzustellen, die unsere Demokratie umbringen wollen.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte den Einsatz des Polizisten, der Polizei insgesamt, als einen Einsatz für die Freiheit aller.
Ist es nicht der Sinn unserer Demokratie, den Bürgerinnen und Bürgern diese Freiheit nicht nur zu gewähren, sondern sie aktiv und konkret zu bewahren und nötigenfalls auch mit starker Hand durchzusetzen? Das ist der Sinn von Staatsgewalt.
Lauer hatte nur noch wenige Tage als Polizeihauptkommissar in Mannheim vor sich. Er sollte befördert werden. Die Polizei, sein Kindheitstraum. Bei der Trauerfeier sprach auch Thomas Seidelmann, Oberbürgermeister von Neckarbischofsheim, Heimatstadt des Polizisten. Er ist auch Freund der Familie und las deren Brief vor, hörbar bewegt und angefasst, mit einem Appell an die Politik, nicht zur Tagesordnung überzugehen.
Ruven hätte nicht gewollt, dass wir uns von Hass und Wut überwältigen lassen. Durch diesen unfassbar großen Zuspruch von Menschen schöpfen wir die Hoffnung, dass nun politisch wohlüberlegt reagiert und gehandelt wird.
Trauerfeier für den Polizisten Ruven Lauer, Katharina Thoms berichtete. Haben Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke beim endgültigen Atomausstieg vor gut 2 Jahren gemauschelt und die Öffentlichkeit getäuscht? Diesen Verdacht, den beide Minister vehement bestreiten, hat die Union aufgeworfen, um im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Heute wurde im Bundestag über das Vorhaben erstmal debattiert. Ann-Kathrin Büsker hat zugehört.
Es war eine muntere, teils lustige, teils giftige Debatte im Bundestag, inklusive einiger Ermahnungen des Präsidiums in Richtung der Abgeordneten. Fast 70 Minuten lang tauschten sich die Parlamentarier aus. Vielfach ging es in der Debatte eher um Grundsätzliches als um den eigentlichen Gegenstand, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, den die Unionsfraktion fordert.
Dieser Untersuchungsausschuss ist nötig. Es steht nach wie vor der Verdacht im Raum, dass Bundestag und Öffentlichkeit getäuscht wurden.
So Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Die Konservativen, die intern vom Untersuchungsausschuss Habeck-Akten sprechen, halten es für plausibel, dass sich im grün geführten Wirtschafts- und im grün geführten Umweltministerium die Hausleitungen über Empfehlungen ihrer Fachebenen hinwegsetzten.
Wurden, wie Sie, Herr Bundesminister Habeck, zugesagt hatten, alle Optionen ergebnisoffen und unvoreingenommen geprüft oder prägte allein grüne Ideologie die Entscheidung?
Fragte Unionsmann Patrick Schnieder. Die Ampelkoalitionäre respektieren das Recht der Opposition auf einen Untersuchungsausschuss, erklärte SPD-Klimapolitikerin Nina Scheer und hielt das aus ihrer Sicht Offensichtliche fest.
Wir haben 3,5 Monate länger die Atomkraftwerke aufgrund einer Analyse der Krisensituation laufen lassen.
Es gab also eine Laufzeitverlängerung als Ergebnis einer Prüfung. Der eigentliche Atomausstieg sei zudem ein Projekt der schwarz-gelb geführten Bundesregierung Angela Merkel gewesen. Darauf wies der Abgeordnete Robin Meserosch für die SPD hin. Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, brachte ihre Skepsis zum Ausdruck, ob dieser Ausschuss zu diesem Thema gebraucht würde.
Es ist das schärfste Schwert der Opposition bei der Kontrolle von Regierungshandeln. Und weil es eben das schärfste Schwert ist, eignet es sich nicht zum Schmieren ganz kleiner Brötchen.
Die Grünen wollen daher auch den Untersuchungsgegenstand ausweiten. Die Energieentwicklung seit Kriegsbeginn würde bedeuten, 2014 zu beginnen, so Mihalic, also etwa auch die Entwicklung rund um Nord Stream 2 mit einzubeziehen. Dem konnte auch FDP-Energiepolitiker Michael Kruse etwas abgewinnen. Dies könne ein breites Bild der Energiepolitik der letzten Jahre liefern.
Deswegen begrüßen wir die Einrichtung und freuen uns auf die Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Teile der Diskussion wurden zur Grundsatzdebatte über Energiepolitik. So warf etwa die AfD, Ampel und Union schwere Versäumnisse vor. Hier Stefan Brandner.
Und bereits der erste Satz in Ihrem Antrag ist eine Lüge. Nicht der russische Angriff auf die Ukraine führte zu einer Energiekrise, sondern die ideologische, deutschlandfeindliche Politik der Ampel.
So munter wie die erste Debatte zum Untersuchungsausschuss dürfte auch die Arbeit in eben diesem werden. Der Antrag der Union auf Einsetzung wurde zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung überwiesen. Umweltministerin Steffi Lemke erklärte im Nachgang der Debatte, sie sehe der Prüfung gelassen entgegen. Man habe von Anfang an alle Fragen des Parlaments und der Öffentlichkeit transparent beantwortet.
Soweit der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Frankreich ist derzeit innenpolitisch ziemlich in Aufruhr. Wegen der vorgezogenen Parlamentswahlen Ende Juni plus Stichwahlen am 7. Juli, die Präsident Macron nach der verlorenen Europawahl überraschend angekündigt hat. In den Umfragen liegt bislang der extrem rechte Rassemblement National vor. Aber nun haben sich auch die linken Parteien zusammengerauft zu einem Bündnis. Und mittendrin Macron, der die Geister nicht mehr los wird, die er gerufen hat. Aus Paris, Stefanie Markert.
4 Tage und 4 Nächte und viel Pizza, so sei die neue Volksfront entstanden. Mit dabei Grüne, Sozialisten, Kommunisten und Extremlinke, aber auch Gewerkschaften, Teile der Zivilgesellschaft, Künstler und Intellektuelle. Man habe sich auf Einheitskandidaten in allen Wahlkreisen und auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, so Manuel Bompard von der weit links stehenden Partei LFI in Paris.
Ce contrat comprend près de 150 mesures.
Dieser Vertrag enthält 150 Maßnahmen und stellt einen totalen Bruch mit der Politik Macrons dar. Wir werden sofort die Preise für Lebensmittel und Energie blockieren und Frankreich eine Stimme des Friedens auf der internationalen Bühne zurückgeben, indem wir die Ukraine gegen den putinschen Angriffskrieg unterstützen und einen sofortigen Waffenstillstand angesichts des Massakers in Gaza einfordern. Kostenlose Schulen, Rücknahme der Rentenreform, ein Mindestlohn von 1.600 Euro netto, Besteuerung der Superprofite, das will die neue Volksfront. Der Name bezieht sich auf jenes Bündnis, das 1936 in Frankreich, als überall in Europa extrem rechte Kräfte im Vormarsch waren, geeint eine absolute Mehrheit holte und dann an der Regierung die 40-Stunden-Woche sowie den ersten bezahlten Urlaub einführte. Vor Kühen und Heuhaufen eines Bauernhofs im Loiretal reagierte der mit seinem Rechtsaußenblock in Umfragen führende RN-Chef Jordan Bardella. Das Präsidentenlager existiert im Wahlkampf für ihn nicht mehr. Die neue Volksfront aber.
Oui, c'est mon principal adversaire.
Ja, sie ist mein Hauptgegner, denn es gibt nur zwei politische Formationen, die die Wahlen gewinnen können: das linke Ensemble oder unsere Allianz mit den Konservativen. Die bisherige Fraktionschefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, warf Präsident Macron ihrerseits in ihrem Wahlkreis in Nordostfrankreich vor, mit den vorgezogenen Neuwahlen die Verfassung zu verletzen. Sie sei von dem Ad-hoc-Wahlkampf gerät. Doch erste Maßnahmen einer RN-Regierung stünden fest. Absolut nötig ist zuerst ein Kassensturz, denn Emmanuel Macron hat uns belogen, genau wie der Wirtschaftsminister. Das Defizit ist viel größer. Erst dann können wir einen Reformkalender vorlegen und auch schauen, was aus der Rentenreform wird. Wir werden versteckte Ausgaben und Sparpotenzial finden. Das gibt uns Handlungsspielraum. Am dringlichsten geht es um die Kaufkraft und die Senkung der Energiesteuern. Absolut dringlich ist zudem, die Mittel zu stoppen, mit der die massive Einwanderung auf unserem Staatshaushalt lastet.
Frankreich in politischen Aufruhr, Stefanie Markert berichtete.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Und alles, was Sie dazu jetzt wissen müssen, das hat Jemek Schuck aufbereitet.
In weniger als 2,5 Stunden beginnt die Heim-EM mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München. Und in Deutschland fühlt sich schon vieles an wie Sommermärchen 2.0. Die Fanzonen sind gut gefüllt. In Berlin gibt es allerdings einen kleinen Stimmungsdämpfer. Vor etwa einer Stunde musste die Polizei den Eingangsbereich der Zone am Reichstag aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes räumen. Mehr Infos sind zurzeit nicht bekannt. Auf die Zone am Brandenburger Tor hatte das allerdings keinen Einfluss. Direkt daneben, im Bundestag, war die EM heute tatsächlich auch Teil der Tagesordnung. Über einen Sommermärchenantrag der CDU berichtet Gabor Halas.
Die Fans sind schon da. Jetzt geht es los. Rund um das Brandenburger Tor wird es so langsam lauter. Fühlt sich ein klein wenig nach Sommermärchen an. Im Bundestag, nur wenige hundert Meter entfernt, wird zwar noch nicht gesungen, aber auch hier kommen so langsam alle in Stimmung.
Heute geht's endlich los, schmeißt die Grills an, die Fernseher an, setzt euch zusammen, macht euch ein Bier auf.
Doch vor dem Bier wird debattiert.
Volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen,
sagt Vizepräsidentin Yvonne Magwas. So steht es auf der Tagesordnung. Der Ball ist auch hier im Plenum rund, die Debatte allerdings kürzer als eine Halbzeit.
Für die Aussprache ist hier eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wahrscheinlich, dass wir alle noch pünktlich an die Bildschirme kommen.
Es ist eine Debatte eher wie 0:0. Um es in der Fußballreportersprache zu sagen, bisschen müde, arm an Höhepunkten, ohne Torgefahr. Es fällt die ein oder andere Floskel. Fußball kann viel bewirken, so sieht es CSU-Politiker Stefan Mayer.
Eine Fußball-Europameisterschaft kann dieses Ereignis sein, dieses Lagerfeuer, moderne Lagerfeuer der heutigen Zeit.
Aber dieses Lagerfeuer brennt nicht richtig, fürchtet die Union und hat einen Antrag eingebracht. Sie kritisiert, die Bundesregierung sei zu passiv. Was fehlt, sei der große Plan, damit es wirklich ein Sommermärchen gibt. Konzepte für Mobilität, aber auch ein Kulturprogramm. Gibt es alles längst, hält die Ampel dagegen. Für Philipp Krämer von den Grünen ist die CDU so eine Art
kauzige Zaungast, der im Stadion schon nach 10 Minuten die Auswechslung des Mittelfeldspielers fordert und dann am Ende allen erzählt, nachdem der einen Hattrick gemacht hat, dass man schon von Anfang an gewusst hat.
So ein kauziger Zaungast könnte auch Unionsfraktionsvize Jens Spahn sein. Der fehlt heute im Bundestag, man könnte böse sein und unken, vielleicht steht er im Stau. Denn Spahn hatte sich gerade noch über die Fanmeile in der Nähe des Bundestags beschwert. Die nerve die Leute und lasse das Parlament nicht richtig arbeiten.
Auf geht's auf eine erfolgreiche Europameisterschaft. Lassen wir den Ball rollen und hopp, hopp, schicken wir uns.
Sagt Tina Winkelmann von den Grünen. Danach wird noch abgestimmt, die Union bringt ihren Antrag nicht durch. Stört aber kaum jemanden, ist spätestens heute Abend beim Fußballschauen vergessen.
Und beim Spiel heute Abend werden auch 10.000 schottische Fans in München erwartet. Im Stadion wohlgemerkt, denn in der Stadt sind einige mehr unterwegs. Gerade der Marienplatz war ein beliebtes Ziel. So beliebt, dass die Stadt reagieren musste. Gerhard Brack.
Wegen des großen Andrangs von Fußballfans ist der Marienplatz in der Münchner Innenstadt überfüllt, warnt die Stadtverwaltung. Live-Bilder der städtischen Webcam zeigten am frühen Nachmittag zwar noch freie Flächen. Trotzdem appelliert die Stadt, die Innenstadtbesucher sollten sich, Zitat, anderweitig im Stadtgebiet verteilen. Dazu rief die Stadt in zwei Botschaften im Kurznachrichtendienst X in deutscher und englischer Sprache auf. Ein Polizeisprecher sagte, es sei relativ voll am Marienplatz, aber alles ruhig und friedlich. Die Stimmung sei ausgelassen. Die Stadtverwaltung wies außerdem darauf hin, dass am Marienplatz kein Public Viewing des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland am Abend geplant sei. Gezeigt werden soll das Spiel dagegen vor bis zu 30.000 Zuschauern in der Fanzone im Olympiapark.
Mittlerweile wurde aber auch die Fanzone im Olympiapark geschlossen und die Stadt bittet auch nicht mehr, dorthin zu fahren. Es wird also mit guter Stimmung gerechnet. Anpfiff beim Eröffnungsspiel gegen Schottland ist um 21 Uhr frei empfangbar im ZDF. Davor findet übrigens eine eng getaktete Eröffnungszeremonie statt. Genau 6 Minuten, eine Choreografie mit 269 Menschen. Dann wird der EM-Pokal reingetragen von ehemaligen deutschen Europameistern. Und dann ist Anpfiff 21 Uhr Deutschland-Schottland.
Klemekschuk aus unserer Sportredaktion, vielen Dank. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Theo Gers. Ich wünsche einen angenehmen Abend, egal ob mit oder ohne Fußball.